Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Hunderttausende Flüchtlinge drängten vor 5 Jahren aus Syrien, dem Irak und Südosteuropa nach Deutschland. Der Anblick der zahllosen Menschen, die beim March of Hope in Ungarn gestrandet waren, ihr Schicksal mit Krieg, Verfolgung, verzweifelten Märschen über lebensfeindliche Fluchtrouten, das führte zu dem berühmten Satz der deutschen Kanzlerin: Wir schaffen das. Die Entscheidung, innerhalb eines Jahres fast 900.000 Asylsuchende aufzunehmen, hat eine heftige Kontroverse ausgelöst. Die einen waren der Ansicht, dass Europa gar keine andere Möglichkeit habe, als in einer solchen Not zu helfen. Viele hatten aber auch Angst, vor allem vor der fremden Kultur und auch der Religion der Flüchtlinge. Eine ganz eigene Lektüre der sogenannten Flüchtlingskrise haben die Missionare der Initiative Elia 21. Was allgemein Krise genannt wird, nennen sie die Chance, Hunderttausende von Muslimen mit der frohen Botschaft des Evangeliums in Kontakt zu bringen. 5 Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 ziehen wir Bilanz. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Migranten eine Heimat geben ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung mit Andreas Sauter. Er ist Gründer von Elia 21 und unser Gast im Studio München. Herzlich willkommen, Herr Sauter.
Grüß Gott, Frau Fröhlich, und grüß Gott alle Zuhörer.
Herr Sauter, das Herzstück der Arbeit von Elia 21, das sind die sogenannten Jesus-Filmabende. Flüchtlinge werden zu einem gemütlichen Treffen in ein Pfarrheim zum Beispiel eingeladen mit einem Film über Jesus. Das ist so das Zentrum, aber auch einem gemeinsamen Essen und persönlichem Austausch. Sie haben jetzt schon rund 60 Einsätze mit Jesus-Filmabenden im ganzen deutschsprachigen Raum gegeben. Der Großteil von ihnen mitorganisiert, andere haben einfach auf ihr Konzept zurückgegriffen und das eigenständig organisiert, und damit wurden bereits rund 7000 Menschen erreicht. Also das hat so eine ganz eigene Dynamik gehabt. Jetzt gucken wir doch mal ganz kurz zurück auf die Anfänge von Elia 21. Es gibt ja auch Sendungen, in denen wir das schon geschildert haben, aber vielleicht für diejenigen, die es noch so gar nicht kennen. Wie ist denn die Idee zu Elia 21 geboren?
Ja, das ist eigentlich eine sehr wundervolle Geschichte, eine Geschichte voller Wunder. Wirklich gestartet haben wir 2016 aus einem Nukleus, aus einer Gruppe von Betern heraus, die ja im Gebet einfach offenbart bekommen haben, was dem Vater im Himmel und dem Herrn Jesus Christus auf dem Herz liegt. Und das ist, diese unerreichten Menschen mit seiner Liebesbotschaft, mit seiner Liebe zu erreichen. Und das war eine Zeit von einer Gebetsgruppe in München, und da gab es auch Prophetien, und eine davon war wesentlich, und die hat uns das eigentlich selber aufs Herz gelegt, die hat uns das offenbart, und die war sehr signifikant. Und die basiert eigentlich auf 3 Heilsplänen, die der Herr hat. Und der erste ist, dass er sich sehnt nach diesen Menschen, sie zu erreichen mit seiner Liebe, dass er sie versöhnen will mit dem Vaterherz und diese Herzen zu sich ziehen will. Und der zweite Pfeiler ist, dass er auch einen Heilsplan hat für die Länder, wo diese Menschen herkommen. Also die wenigsten wissen, dass der Iran die schnellstwachsende christliche Gemeinschaft der Welt ist, und am Platz 2 ist Afghanistan. Also da geschieht massives, größtenteils in der Verfolgung im Untergrund in diesen Ländern, und er hat einen Plan für diese Länder, wo diese Menschen herkommen. Und dann der dritte Pfeiler ist, einen Heilsplan für uns als Christen in Deutschland und Europa, einen Heilsplan, uns in Einheit zu heilen, wenn wir das, was er uns als Auftrag gibt, also geht hinaus und erreicht diese Menschen mit meiner Liebe, wenn wir das tun, wird er uns neu aufstellen, neu evangelisieren und heilen in Einheit. Und das lag 2016 schon als tiefer Eindruck auf unseren Herzen und wurde dann ja zu unserer Wahrheit, und wir haben uns dann überlegt, wie können wir das umsetzen und wie kann es losgehen. Und ich durfte dann wirklich aus einer wunderbaren Geschichte, die wir gar nicht gestaltet haben, also eine Entstehungsgeschichte, die entstanden ist, die vom Herrn geführt war, viele kausale Ketten, die wir gar nicht gemanagt haben, durfte ich das mit einer Frau zusammen gründen, und wir haben als Team gestartet, und in dem Moment, wo wir rausgegangen sind, haben wir gewusst, hier ist die Hand des Herrn drin, er gibt mächtigen Segen, weil wir sofort massive Wunder erlebt haben.
Vielleicht ganz kurz zu Ihrer persönlichen Geschichte. Sie sind ja auch nicht immer ganz für diese Mission unterwegs gewesen. Sie haben ja durchaus auch einen Beruf gehabt, den Sie aufgegeben haben dafür.
Ja, meine Geschichte ist eigentlich eine ganz andere. Ich war Offizier bei der Bundesluftwaffe und bin im Rücksitz eines Tornados geflogen. Das macht man so in der Regel bis zum 41. Lebensjahr und hört dann auf aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe dann studiert und bin Berater einer sehr namhaften Unternehmensberatung geworden in Deutschland. Und genau so in diesem, kurz vor diesem Berufswechsel hatte ich ein massives Bekehrungserlebnis, durfte unseren liebenden Herrn kennenlernen und habe mich dann im Grunde genommen ins Gebet hinein entwickelt. Und da durfte ich dann aus diesen Gebeten heraus Dinge erleben, die so wundervoll und wundersam sind, dass ich mich danach mehr ausgestreckt habe, gesagt habe, ich will da mehr davon, Herr. Und dann war klar, dass ich ihm dann auch Priorität geben muss und will. Habe das dann getan, indem ich zunächst ein Sabbatical beantragt habe und dann zu meinem geistigen Begleiter ins Kloster gegangen bin, um mit den Patres zu beten und dort 40 Tage im Gebet zu sein. Und in dieser Zeit sind massive Gebetseindrücke schon auch dieser prophetische Eindruck, den ich gerade erzählt habe. Und eines Nachts hat er mich aufgeweckt, der Herr, und ich habe Heiligen Geist gespürt. Und er hat mir gesagt oder auf Satz gelegt, Andreas, jetzt gehst du einen Weg mit mir, kündige deinen Job. Und ich habe das dann getan, ohne wirklich zu wissen, was kommt. Ich wusste aber, dass er was vorbereitet hat, was ich annehmen soll. Und im Weiteren ist daraus Elia 21 entstanden, dass ich heute zusammen mit der Andrea Godau leiten darf.
Sie sind schon ein ökumenisches Team. Sie haben gerade gesagt, Sie waren im Kloster, Sie sind katholisch und die Andrea Godau ist evangelikal, das heißt, Sie sind von Anfang an auch ökumenisch unterwegs gewesen.
Genau, das ist also auch was ganz Wichtiges. Das liegt uns auch sehr auf dem Herz. Wir dürfen da eine unglaubliche Schönheit des Miteinanders erleben. Da ist ein großer Segen drauf und wir glauben fest an Einheit. Das hat nichts mit Gleichmacherei zu tun, sondern uns wurde da aufs Herz gelegt, das ist wie eine Hochzeit der Kirchen, die da entsteht. Also da will in dieser Partnerschaft einer Ehe will der Mann auch nicht die Frau zum Mann machen und die Frau nicht den Mann zur Frau, sondern es ist ein liebevolles Miteinander in Partnerschaft da. Und so ist das Bild, was wir auch auf Satz gelegt bekommen haben. Und wir haben festgestellt, immer dann, wenn wir das leben und erleben und auch in den Einsätzen erleben, immer dann ist massiver Segen drauf. Und immer dann, wenn wir irgendwo uns ausstrecken, auch nach Partnergemeinden, die das nicht so sehr auf dem Herz haben, merken wir, dass es schwieriger wird oder ruppiger.
Gucken wir mal auf diese Einsätze, die ja auch klein erst angefangen haben und Sie sind dann im Grunde regelrecht überrollt worden von den Interessenten. Das heißt, haben Sie im Grunde selber gar nicht so sehr am Anfang damit gerechnet, dass so ein großes Interesse bei den Flüchtlingen sein würde?
Das ist so. Also zunächst ist es eine der ersten großen Wunder, die wir erlebt haben, und zwar die massive Resonanz. Also wir haben in den anfänglichen Einsätzen, kamen Leute auf uns zu, die gesagt haben, wo wart ihr? Wir haben so darauf gewartet, dass jemand uns von Gott erzählt und wir wollen euch kennenlernen. Und haben also diese Einladung sind die gefolgt, und zwar in Zahlen und Mengen, dass wir gemerkt haben, wir sind nur die Fischer, wir machen aber nicht das Netz voll, sondern das ist seine Botschaft und es ist der Hunger nach einem Gott, einem liebenden Gott, einem Gott, zu dem man Beziehung haben kann, und wir durften da Antwort geben mit dem, was wir auf dem Herz tragen. Und die Resonanz ist bis heute ungebrochen von Menschen, die einfach unserer Einladung folgen auf diese Veranstaltung. Und da entstehen natürlich auch wirklich Gemeinschaften und Gemeinden. Und das bewegt uns immer wieder neu, auch die Wunder, die wir dann erleben. Also das, was dann Frucht herauskommt, das, was an Lebensveränderungen in den Menschen geschieht und auch in den Familien.
Also wir stellen uns das so vor, Sie gehen also mit Teams zu den Flüchtlingsunterkünften und laden dort die Leute, die da wohnen, einfach ein, und sie tun das richtig offensiv, auch durchaus, damit wir sind Christen und wir wollen euch zeigen, was unser Glaube ist. Wir laden euch allen zu so einem Abend. das ist ja im Grunde fast so ein kleines Tabu durchbrochen. Bei uns ist es ja eher so, in unserem Europa sagt man ja eher, jeder so nach seiner Fasson und jeder soll da glücklich bleiben, so wie er möchte. Ist das erstmal ein Schritt, den man irgendwie erklären muss?
Sie meinen gegenüber den Gästen oder den Menschen, die wir einladen?
Sowohl als auch, ja.
Ja, also natürlich. Wir waren da einfach von der Liebe herausgerufen. Und wir sind der Überzeugung, dass, wie gesagt, der Vater diese Menschen auch an sein Vaterherz ziehen will. Und wir wollen auf diesen Veranstaltungen per se zunächst die Menschen lieben. Unser Gebet ist, dass sie durch unser Lieben Christus in uns erkennen. Und wenn sie das Evangelium hören, dass sie am Abend heimfahren und sagen, jetzt weiß ich, warum die anders sind. Was ist in ihnen? Und das ist unser Gebet, dass Jesus durch uns durchstrahlt, in jedem Hallo, wer bist du, was ist deine Geschichte, herzlich willkommen. Wir wollen dich kennenlernen. Und deshalb ist es so wichtig im Format, also in dieser Veranstaltung, dass wir die Möglichkeit haben, diese Liebe auch auszugießen. Also Licht zu sein, zu strahlen, zu geben. Und das empfangen diese Menschen und die sehen das. Und wir hatten eine Veranstaltung in Chemnitz, da war in einer katholischen Kirche, hatten wir den Film gezeigt. Ein Raum war die Kirche, da waren ungefähr 80 Menschen, die aus dem Iran stammen. Die kamen nachher zu uns und haben gesagt, keiner hat uns bisher so geliebt wie ihr. Also das sind erstaunliche Antworten und Resonanzen. Und es hat uns tief bewegt und bewegt uns bis heute. Aber natürlich ist die Frage, darf man das? Ja. Und ja, wir sind gerufen dazu. Da gibt es unzählige Bibelstellen. Matthäus 28, Markus 16 ist für uns ganz wichtig, wo steht, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und da ist auch niemand ausgeschlossen. Und das ist uns so wichtig, die Unerreichten zu erreichen, die Menschen, zu denen keiner geht. Und es ist ja eine einmalige Chance, die wir jetzt haben, diese Menschen in Freiheit auch zu erreichen. Wenn man überlegt, was auch für einen Aufwand und auch für ein Zoll gezahlt wurde, um in den Ländern, aus denen diese Menschen kommen, dort das Evangelium zu predigen und den Menschen zu bringen. Und jetzt sind diese Menschen in großer Zahl bei uns und wir können sie in aller Schönheit und Freiheit erreichen und lieben. Und das fließt auch heutzutage auch durch die digitalen Möglichkeiten zurück in die Länder. Das heißt, das Evangelium kommt von uns in diesen Ländern an und das hat natürlich massive Auswirkungen. Also einer unserer Missionare, der hat auch einen Online-Bibelkreis, der erreicht über 130 Menschen mit der Botschaft in Afghanistan. Also das ist schon erstaunlich, was wir da erleben und was auch in den Ländern geschieht. Also das, was wir als drei Pfeile aufs Herz gelegt bekommen haben vom Herrn, das ist schon Realität. Also es ist kein Wunschgedanke, sondern wir erleben das tagtäglich und das ist ganz wunderbar. Aber wir sind gerufen, Licht zu sein, hinauszustrahlen, zu lieben und uns auszugießen und dann dadurch die Menschen zu erreichen, die unerreicht sind vom Vater. Mhm. Und das dürfen wir also tatsächlich erleben und auch die Resonanz dazu.
Also lieben zum einen dadurch, dass sie sich auch aufmachen als Team, in verschiedene Städte gehen, sich frei nehmen und auf diese Menschen zugehen, ihnen zeigen, wir interessieren uns persönlich für dich. Dann eben auch ein schönes Essen, das auch dazu gehört, dass es liebevoll vorbereitet ist, alles, also liebevoll vorbereitet. Aber dann ist es ja so, dass wenn dann bei diesen Jesus-Filmabenden Menschen sich interessieren, dann gibt es Leute vom Team, die ihre Telefonnummern hinterlassen, sodass dann auch Muttersprachler, die dann auch ihre weiter in Kontakt bleiben können. Aber im Grunde ist ja die Liebe auch etwas, was langfristig andauert, was nicht nur so ein Moment ist, für den man sich mal Feuer und Flamme ist, sondern wo es danach auch irgendwie weitergehen muss. Und viele haben davor Scheu, weil da geht es ja dann darum, dass man über eine lange Zeit erreichbar bleibt, einen Weg weiter begleitet und so weiter.
Klar, also das zunächst ist es mal uns auch wichtig gewesen, überhaupt mal den Menschen dann auch nahe zu bringen, was die Botschaft ist, die wir da auf dem Herz tragen. Also wir haben ja festgestellt, dass ganz am Anfang, als die Migrationswelle ihren Höhepunkt erreicht hat und auch im Nachklapp dazu, wirklich viel, viel Gutes getan wurde, auch aus unserer Gesellschaft heraus. Wir haben festgestellt, dass wir wirklich nie erklärt haben, warum wir das tun und was von vielen Menschen eigentlich die Motivation dahinter ist. Also wir haben es verpasst, wirklich das Evangelium auch zu verkünden. Und das hat uns geschmerzt und deshalb war es uns wichtig, dass wir das auch tun, ja, und das Teil davon ist. Und wir sagen den Menschen, die wir einladen, noch immer, hey, wir wollen euch kennenlernen, wir wollen aber auch bei diesem Kennenlernen mal sagen und erzählen, wer wir sind, was wir als Christen glauben, was unsere Botschaft ist. Und es wird ja wirklich wunderbar angenommen und die Menschen kommen ja. Und das sind Dinge, die das ganze Team auch bewegt und Nacharbeit und wie geht's dann weiter, ist ein wesentliches Thema. Natürlich ist Lieben, hat mit Beziehung zu tun und das hat mit Zeit zu tun. Ja? Wir befähigen aber auch die Gemeinden und Gemeinschaften, die mit uns so eine Veranstaltung machen, wie geht's denn dann weiter? Also was macht ihr denn, wenn die Menschen nachher nach so einer Veranstaltung wiederkommen? Und was macht ihr mit denen? Und da haben wir einfach auch jetzt viel lernen dürfen und uns weiterentwickeln dürfen. Und da haben wir ganz einfache Konzepte und Möglichkeiten, die ein Minimum an Aufwand bedeuten für die Gemeinden, die da mit uns so eine Veranstaltung machen.
Sie haben immer wieder von Missionaren gesprochen, Herr Sauter, den Missionaren von Elia 21. Von wem sprechen Sie da vor allem?
Ja, wir haben nie wirklich Leute zusammengesucht, sondern die Menschen kamen zu uns auf wirklich kuriose Art und Weise, also wo man die Hand des Herrn spürt und die Führung von ihm. Und so haben wir relativ schnell festgestellt auf den Veranstaltungen, dass es da Menschen gibt, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, die muslimischen Hintergrund haben und aus diesen Kulturkreisen kommen und die Sprachen sprechen. Und ich kann nur erzählen, dass viele von denen, über jeden Einzelnen könnte man ein Buch schreiben, was er mit Jesus erlebt hat und wie diese Fügungsgeschichte und sein Berufungsweg persönlich verlaufen ist. Es sind wirkliche Wunder, hohe Offenbarungsebenen und diese Menschen.
Vielleicht können Sie, Herr Sauter, mal ein Beispiel erzählen, das für andere steht.
Ja, wir haben ein, ich bin in einer Stadt und wir sind auf einem Einsatz dort und wir bereiten alles vor und unser Team geht zum Einladen und es steht ein Mann vor der Tür, der raucht, den ich nicht kenne, und ich gehe hinaus und sage, wer bist du? Und erzählt mir die Geschichte, dass er ein Journalist ist, der aus Syrien kommt und er ist als Muslim geboren und er hat dann ist dann in seinem Lebensweg als Journalist, als intellektueller Journalist, ist er dann Atheist geworden eigentlich, ja, so. Und war Büroleiter einer großen Tageszeitung in Damaskus und dieser Mann hat einen regimekritischen Artikel geschrieben und wurde inhaftiert. Deswegen mit vielen anderen intellektuellen Eliten seines Landes kam in eine ganz schlimme Haftbedingung. Und hat da auch wirklich Schlimmstes überstehen müssen und wurde in dieser Haft, also hatte sich eigentlich so auf den Tod vorbereitet und wurde da auch schwer misshandelt. Und in diesem Prozess fängt an, eine Stimme mit ihm zu sprechen und er beginnt mit dieser Stimme einen Dialog zu führen. Und er hat erzählt, dieser jemand, mit der da anfängt, mit ihm zu sprechen, hat ihm immer wirklich Botschaften von Hoffnung und Liebe und Heil zugesprochen. Und er hat angefangen, mit diesem jemand Konversation zu betreiben und seine Wachmannschaft und die Wärter in diesem Gefängnis haben ihn also für verrückt erklärt und haben gesagt, also deswegen den Haftbedingungen übergeschnappt. Und es gab dort jemand in seinem Leben, der aus einem Kloster tatsächlich, die kannten sich vorher nicht aus Glaubensgründen, sondern weil sie sehr respektiert haben. Und der hat sich für ihn eingesetzt. Und genauso wie er verhaftet wurde, ist er nach 5 Jahren Einzelhaft dann vor die Tür gesetzt worden. Und er hat sich dann auf den Weg gemacht, zunächst versucht, wieder seiner Familie zu begegnen. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil die dachten, er ist getötet worden und er sei verstorben. Und er ist dann, wusste nicht wohin mit sich, ist dann in dieses Kloster von diesem Pater, der ihm da geholfen hat und wusste zunächst nichts mit seiner Zeit anzufangen, hat da geraucht und Kaffee getrunken, findet aber eines Tages in diesem Zimmer eine Bibel, schlägt die auf und stellt fest, dass das, was ihm da zugesprochen wurde von diesem jemand in dieser Gefängniszelle, Teile vom Evangelium sind. Und er hat diese Passagen in der Bibel wiedergefunden, hat die dann in einer Nacht, hat das Neue Testament durchgelesen und ist am nächsten Tag zu diesem Pater gesagt, ich glaube, wir müssen beten. Und dort ist dann ihm wirklich der Herr erschienen in diesem Gebet Und das hat dazu geführt, dass er im weiteren Verlauf angefangen hat, den syrischen Menschen das Leid, das sie erfahren in diesem Bürgerkrieg, zu mindern und ihnen zu helfen, Medikamente zu bringen. Das hatte zur Folge, dass er zum Tode verurteilt wurde von diesem Regime und er Flüchtling wurde. Und so hat sein Weg begonnen dann in diesen Exodus nach Europa und hat ihn nach Deutschland geführt. Und er hat dann hier angefangen, seinen Glauben zu leben, hat von uns tatsächlich über Radio Horeb gehört. Und steht irgendwann an dem besagten Tag auf diesem Einsatz und sagt, ich möchte hier dienen. Und das sind solche Geschichten. Mhm. Und da gibt es viele davon. Wisst ihr, wir haben viele, viele solche Beispiele, hohe Offenbarungsebenen, wo sich der Herr zeigt und führt und wirklich, wirkliche Wunder, aber auch bei den Menschen, die wir erreichen. Also wir reden über Träume, wir reden über Visionen, wir sehen die Frucht, die entsteht, wenn die Familien dort Christus finden und in ihr Herz aufnehmen, und das ist ganz, ganz wunderbar.
Wir sprechen mit Andreas Sauter über die Initiative Elia 21. Wir haben noch gar nicht geklärt, Herr Sauter, wie es zu dem Namen kam. Vielleicht noch ein paar Worte dazu.
Ja, das war ganz interessant. Elia 21, Elia steht für den Propheten Elia. Der steht ja auch für die Geschichte, wo er die Baalspriester konfrontiert und sagt, Leute, ihr betet einen falschen Gott an. Und er konfrontiert sie ja direkt und sagt, lass uns einen Altar bauen. Ihr baut einen Altar, ich baue einen Altar und wir beten. Und dort, wo Feuer vom Himmel fällt und der Altar, der brennt, das ist der wahre Gott. Also der Prophet Elia bricht es herunter auf das Konkrete, wer ist der wahre Gott? Und diese Menschen, die nach Deutschland kommen, die diese Völkerwanderung, die ja historisch, biblisch einmalig ist, hat es ja so noch nicht gegeben in der Zahl, diese Menschen stellen diese Frage, auch weil sie aus einem Glauben herauskommen, in der Masse sagen, ich habe keine persönliche Beziehung, ich spüre Gott nicht, ich sehe nicht, ich sehe viel Zerstörung aus den Ländern, aus denen ich komme. Und sie sehnen sich nach diesem wahren Gott. Also es stellt sich für sie diese Frage nach diesem wahren Gott. Und 21 steht für das 21. Jahrhundert, weil das ist die Frage für die Menschen jetzt. Ja? Und wir wollen dem eine Antwort geben und auf sie zugehen und sagen, hör zu, es gibt ihn. Du darfst ihn kennenlernen, du bist jetzt in Freiheit. Und wir glauben, dass da eine Berufung auf Deutschland liegt. Es liegt eine Berufung auf Europa. Und der Herr schaut auf das, was die Welt als Flüchtlingskrise sieht, mit einem Heilsplan, mit Augen einer Heilung drauf. Insofern wir wieder einmal mehr in der deutschen Geschichte es verstehen, uns zurückzubesinnen auf das, was der Herr uns sagt und was sein Auftrag ist.
Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das Zitat aus dem Johannesevangelium steht unter unserer Sendung Migranten eine Heimat geben. Unser Gast ist Andreas Sauter, der Gründer der Initiative Elia 21. Gleich geht's weiter und wir sprechen dann noch mal tiefer über das Thema, was bedeutet eigentlich Heimat? Fünf Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise sprechen wir hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb über das Thema Migranten eine Heimat geben. Andreas Sauter hat die Initiative Elia 21 mitgegründet. Da werden Jesus-Filmabende organisiert, ganz gezielt Flüchtlinge angesprochen. Mit dem Vorschlag, lernt doch mal unsere Kultur kennen, lernt unseren Glauben kennen. Wir möchten euch sagen, wer wir sind. Die Resonanz ist ungeheuer groß. Es kommen immer sehr, sehr viele zu diesen Abenden, die einfach gerne wissen möchten, wer diese Menschen sind, die ihnen geholfen haben und die ihnen jetzt zumindest mal ein Dach über den Kopf gegeben haben und so weiter. Wir haben gesprochen, Herr Sauter, über das Thema, haben gesagt, das Thema ist geistliche Heimat geben. Das ist ja oft die große Schwierigkeit, wenn Menschen aus einer ganz anderen Kultur kommen, dass sie sich wirklich hier auch bei uns zu Hause fühlen können, auch die Werte, die wir hier leben, als ihre Werte anerkennen können. Großes Thema. Wie gehen Sie damit um?
Ja, wir wollen genau diese Antwort geben. Durch das Lieben, durch das Ausgießen, durch das auf die Menschen zugehen, wollen und wünschen wir uns, dass sie Christus in uns erkennen und dadurch einen Weg zum Vaterherz finden. Und dieser Weg zu ihm, zu seinem Vaterherz, das ist ein Weg der Heilung. Und es gibt diesen Menschen, die sich momentan entwurzelt fühlen, auch geistlich, also in ihrem eigenen Glauben erschüttert sind, weil sie sagen, wo ist der Gott, wo ist, wir wissen, dass Gott ein liebevoller Gott ist. Wir wissen, dass Gott jemand sein muss, zu dem ich Kontakt haben kann. Und das haben sie bisher nicht gefunden in ihrem Glauben. Und da ist dieser Hunger da nach dieser geistlichen Heimat. Und wir sind gerufen, sie willkommen zu heißen und zu sagen, ja, es gibt sie, du darfst einziehen in dieses Land, du darfst da wohnen. Und ja, Jesus Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, hat die Sünden getragen, auch für diese Menschen. Wir wollen die nicht ausgrenzen und sicherstellen, dass auch sie Zugang haben zu diesem Evangelium. Ja.
Das heißt Heimat zunächst mal auch als geistliche Heimat. Es ist ja aber so, dass gerade auch im Nahen Osten und in der arabischen Welt die Kultur sehr stark und eng mit dem Islam verknüpft ist. Mir hat mal ein Jesuit gesagt, der ja nun wahrlich Christ ist, der hat mir mal gesagt, ich bin ein Kulturmoslem. Es ist ja wirklich die lange Tradition des Islam, die diese Völker geprägt hat. Und es gibt viele, die dann mit dem christlichen Glauben in Berührung kommen, die dann später mit der Zeit doch in eine größere innere Konflikte kommen. Da sind die starken Familienbande. Das Christentum stellt dafür viel ein Problem dar. Dann aber auch die ganze Art und Weise, wie gelebt wird. Wie erleben denn die Leute, die bei Ihnen jetzt auch als Missionare unterwegs sind oder die über Elia 21 aufbrechen, eben diesen Konflikt?
Ja, das ist natürlich ein Konflikt. Der ist in der Regel, führt es zu einem Bruch. Der ist sehr schmerzhaft für die Menschen natürlich. Das hat einen Bruch mit diesem Alten zu tun. Das hat natürlich mit einem Aufbruch in ein neues Wertesystem zu tun. Das hat aber auch oft mit Brüchen in der Familie zu tun, weil da kennt dann die Mutter ihre Söhne nicht mehr oder der Bruder seinen Bruder nicht mehr. Und das ist äußerst schmerzhaft für die Menschen. Und dennoch stellen wir fest, dass sie diesen Weg gehen, also dass sie diesem Ruf folgen von Jesus, dass sie dieser Liebe folgen, die sie kennenlernen und wo sie sich nach mehr davon wünschen. Also ja, das ist tatsächlich sehr schmerzhaft und ja, das führt zu starken Brüchen in ihrer Lebensgeschichte. Und dennoch ist es so und dennoch sehen sich diese Menschen nach diesem liebenden Gott. Und ja, wir versuchen sie dann natürlich auch in einer Form abzuholen. Und da ist natürlich dann später auch wichtig, dass sie eine Gemeinschaft haben, in der sie so dann auch ganz physisch, also für sich persönlich als Familie und als Mensch ein Zuhause finden mit Menschen ihresgleichen. Und mit Menschen, die sich auch kümmern und auch die da sind. Aber das geschieht. Also das ist schon was wir erleben, auch durch unsere Nacharbeit. Ich habe da ein Beispiel, waren in Chemnitz, da haben wir eine Veranstaltung gemacht, da haben sich alle Kirchen zusammengetan. Und es hieß Miteinander für Chemnitz. Eine wunderbare Veranstaltung. Chemnitz, eine Stadt, die ja noch in den Medien ja war für die Hetzjagd auf Migranten. Und wir hatten dort eine große Resonanz, waren viele Menschen auch heute, eine wirklich schöne Gemeinschaft, die sich da in der Nacharbeit befindet, die füreinander da ist und miteinander. Und das war also eine wunderbare Veranstaltung, wo wir merken, da entstehen auch wirkliche Gebets- und Glaubensgemeinschaften, die diese neue Bekanntschaft mit Jesus lebt und pflegt und auch andockt an die Kirchen, die in dieser Stadt unterwegs sind. Wir haben damals den Menschen und den Leitern, die da mitgemacht haben, gesagt, Leute, ihr habt gerade die geistliche Realität von dieser Stadt von Chemnitz in Deutschland verändert.
Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie auch Sie schon Erfahrungen gemacht in der Begegnung Christentum, Islam mit Flüchtlingen oder Sie kennen Elia 21 auch aus eigener Erfahrung. Sie können gerne anrufen in dieser Sendung 089 517 008 008, um von Ihren persönlichen Erfahrungen zum Thema zu berichten. Oder Sie haben auch Fragen an Andreas Sauter, auch dafür gerne die Nummer hier in die Live-Sendung bei Radio Horeb Migranten eine Heimat geben. 089 517 008 008. Herr Sauter, ich habe noch genau ein Beispiel vor Augen von einer Familie, die ich persönlich kenne. Da ist sie vor allem eine fromme Muslimin. Die Kinder sind inzwischen getauft. Die beiden, das Ehepaar war sehr beeindruckt von der großherzigen Hilfe, dass ihnen vor allem über eine bestimmte Gemeinde zugekommen ist. Sie haben gesehen, welche Möglichkeiten, Chancen die Kinder haben und so. Und die Kinder sind getauft, die Eltern bislang noch nicht. Die Frau, das hat mich berührt, am Anfang, es hat sie oft, wir haben oft geredet, auch mit den anderen der Gemeinde und Ihre Fragen waren ganz oft, ja, wie ist das denn mit den Familien? Halten die zusammen? Oder wie ist das mit, sie war sehr beeindruckt, wenn es Familien mit vielen Kindern gab zum Beispiel. Sagt sie, wie viele, sie hat mich immer gefragt, wie viele Kinder hat diese Familie? 5, oh, so viele und so. Das heißt, ich hatte den Eindruck, dass die Angst von dieser Frau vor Europa und auch dem Glauben, dem für sie ja fremden Glauben der Menschen hier, gar nicht so sehr aus dem Glauben selber herauskam, sondern vor allem die Angst, den Glauben zu verlieren. Also, dass die Kinder glaubensfremd, gottfern aufwachsen und dass sie so ihre Werte, ihre Familienwerte und so weiter, dass die verloren gehen könnten. Das war offensichtlich das Bild, das sie von Europa hatte. Und sie hatte genau davor Angst. Was ist da in diesem Zusammenhang dann gerade der Auftrag von uns Christen?
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Der Auftrag von uns Christen ist, Position zu beziehen. Wisst ihr, wir haben Veranstaltungen, da kamen die Leute zu uns und wir sind halt im Dialog. Es sind jetzt viele Tausenden von Menschen, mit denen wir im Dialog waren und gesprochen haben. Und die sagen uns, oft ist es auch so, dass Muslime kommen und diesen Tag, also wirklich gerne da sind, auch heimfahren und sagen, wir werden Muslime bleiben, aber das war mal ein schöner Tag, das war ein Gespräch auf Augenhöhe, wir durften in euer Herz blicken, wir durften erfahren, was ihr glaubt, wir sehen viele Kirchen, wir sehen viele Kreuze, wir kannten es nicht, wir kannten euch nicht, waren vielleicht auf beiden Seiten voller Desinformation und das war ein schöner Tag auf Augenhöhe und die sagen uns, wisst ihr, ihr seid uns nicht suspekt, ihr seid uns nicht suspekt. Ihr habt einen Glauben und ihr glaubt an einen Gott und an einen Schöpfer. Was uns viel mehr suspekt sind, sind die 95% des Rests eures Landes, die an gar nichts glauben. Und die glauben, das ist alles Zufall. Und die Gottlosigkeit im Land verunsichert die Menschen natürlich massiv, gerade wenn sie aus Ländern kommen und auch, ich sag mal, Strukturen, wo der Glauben und das tägliche Leben und die Gesellschaft so eng verknüpft ist und so engmaschig verbunden. Wenn sie dann in so ein doch in weiten Bereichen säkularisiertes Europa kommen, dann ist da eine große Unsicherheit da und das ist natürlich auch mit Ängsten verbunden. Auch weil natürlich wir als Leib Christi nicht auf die Menschen zugehen und Positionen beziehen und das auch nicht ausgießen und nicht vielleicht auch nicht verkünden. Ich will ja nicht absolut sein, das gibt's bestimmt, aber es gibt's nicht ausreichend, ich will mal so sagen. Und das war ja das, wo wir wirklich gespürt haben, da weint der Vater im Himmel drum, das ist unser Auftrag und wir wollen den annehmen und wir wollen diesen Leib Christi mobilisieren, wir wollen es hinausrufen in diese Christenheit, sagt, gießt euch aus, denn der, der gibt, dem wird gegeben. Also in dem Bewusstsein aus, lass uns weg von Introversion, Blick auf uns selber als einzelner gläubige Mensch, der sagt, okay, was kann jetzt Gott heute für mich tun und für meine Familie oder auch als Kirche zu sagen, wow, was müssen wir jetzt tun, dass die Gotteshäuser wieder voll werden oder was muss ich für Attraktivitätsprogramme gestalten, um wieder interessant zu werden? Nein, hinauszugehen und auszugießen, weil dann wird das Segen des Herrn auch im Heiligen Geist wieder auf uns liegen und dann kommen die Menschen auch wieder, weil sie merken, da ist die Liebe Christi drin.
Ich denke nochmal an diesen Jesuiten, den ich vorhin schon mal zitiert habe, Pater Samir Khalil Samir, der ist Libanese, der hat auch mal gesagt zu dem Thema, wenn wir Christen dem Islam einen Gefallen tun wollen, dann müssen wir unseren christlichen Glauben intensiver leben. Nämlich nichts verschreckt die Muslime mehr als so eine gottlose Gesellschaft. Das nur auch nochmal von der Seite. Ich möchte jetzt zunächst Frau Friedmann begrüßen noch, die uns aus Bühl anruft unter 089-517-008-008. Frau Friedmann, wir hören Sie. Hallo.
Ja, guten Tag. Ich kann ähnliche Erfahrungen auch berichten von Menschen, die sich gerne, als wir uns ihnen zugewendet haben, mit uns den Kontakt aufgenommen haben und sich sehr familiär aufgenommen und zugewendet gefühlt haben. Es ging so weit, dass sie uns zwei Kinder zur Taufe empfohlen haben, die ganz frisch geboren waren hier in Deutschland. Aber sie wollten am Glauben des Islam festhalten und sie wollten auch den Ritus. Und als ich dann im Namen des Vaters und des Sohnes gesagt habe, dann waren sie natürlich schockiert und er hat sofort abgebrochen und er hat festgehalten an dem Ritus. Wir haben da mitgemacht, aber wir haben auch festgestellt, es gibt einen Zeitpunkt, wo man sagen muss, ja, ihr wollt gerne Kontakt, aber ihr habt ja einen sehr intensiven Kontakt auch zu einem islamischen Geistlichen, der einmal an unserem Besuch kam und sehr überheblich und sehr finsteren Blickes dann sich abgewendet hat und mit dem Familienvater dann sich isoliert hat. Ich spüre da ein hauptsächliches Interesse an weltlichen Dingen, also sie sparen
Anteil
Wallfahrt, an die islamische Wallfahrt. Die Begehrlichkeiten wachsen und der Kontakt ist nun nur noch, wenn es um Geld geht. Und wenn wir ihnen alles Mögliche, was so an finanzieller Unterstützung geben können, auch vom Staat ihnen da helfen, aber wenn es um so ganzheitliche Dinge geht, also sie wollten am liebsten auch, dass wir sie in unser Haus aufnehmen und ihnen wirklich auch so das Weltliche alles. Sie sehen uns fast als Ersatz für Oma und Opa und haben Forderungen. Und da finde ich, da muss man dann schon auch mal sich distanzieren.
Ich denke, Frau Friedmann, wir haben verstanden. Genau. Hören wir mal, wie Herr Sauter damit wie Sie damit umgehen. Ich denke, diese Frage könnte uns helfen. Wir brauchen konkret Hilfe für dies, für jenes. Die ist ja auch in Einzelfällen durchaus nachvollziehbar und die wird wahrscheinlich auch auf Sie zukommen immer wieder.
Selbstverständlich. Und Frau Friedmann, ich sehe das genauso wie Sie. Das muss auch endlich sein. Das heißt, in dem Moment ist auch bei uns so, ziehen wir klare Grenzen. Wir sagen, ist bereit, was wir tun. Wir gießen uns da auch hinein, wenn wir merken, dass das in irgendeiner Art und Weise dann auch missbraucht wird oder da wirklich Geister drin sind, die wir nicht in unserer Nähe haben wollen, dann beenden wir das auch. Wir sind dennoch immer der Überzeugung, dass dieses unkonditionierte Lieben, das zunächst mal nicht fragt oder die Frage stellt, was kommt zurück, dass das natürlich eine Liebesbotschaft ist, die auch eine Wirkung in den Herzen der Menschen erzielt. Das wissen wir, das erleben wir, das ist auch das, was wir als Feedback zurückkriegen. Das sagen die uns auch. Die sagen, wir kennen das nicht. Wir kennen das nicht aus unserem Glauben und auch nicht aus unserer Kultur. Da ist es immer Bazar. Also es ist immer, gibst du mir das, kriege ich das und gebe ich dir das, kriege ich das. Und dass sich Verschenken das nicht zurück will, das sagt, das ist jetzt mal einfach unkonditioniert, das ist die Liebesbotschaft, die sie massiv bewegt im Herzen und wo sie natürlich auch drüber reflektieren und sie sagen, warum tun die das? Das ist ja auch der Moment, wo wir dann auch sagen, ja, das wollen wir euch sagen, wir zeigen euch einen Film vom Lukas-Evangelium, das gibt euch die Antwort. Das ist unser Gebet, dass die Menschen abends einfahren und sagen, warum tun die es? Warum sind sie anders? Sie leben was, was wir nicht kennen und was der Grund dafür, also ein Hunger auf die Botschaft macht. Das ist ja auch unsere Botschaft, aber ich gebe Ihnen recht, das muss endlich sein und es muss auch Grenzen kennen und die müssen auch klar aufgezeigt werden.
Dankeschön.
Ja, Dankeschön, Frau Friedmann, für den Anruf hier. Ich kenne das übrigens auch von diesem libanesischen Christen, der bei uns in der Gemeinde sehr aktiv ist. Und der ist, also bei mir ist das manchmal so, also da muss ich mich warm anziehen. Der kann sehr, sehr streng werden, auch im Grenzen ziehen, ganz genau. Da, wo er merkt, dass etwas ausgenutzt wird, da kann er sehr klare Grenzen ziehen auch. Vielleicht da auch bei dem Zusammenhang die Frage, Herr Sauter, wie ist das mit den Christen, die aus den Regionen kommen? Es gibt ja aus Ägypten die koptischen Christen, eben der eine, den wir kennen, ist Maronit von Haus aus und so. Wer sind die auch als Missionare gut geeignet oder ist da doch kulturell von Haus aus so eine langes Misstrauen da, dass da der Kontakt gar nicht so groß ist zwischen Muslimen und eben den alten Traditionschristen aus diesen Ländern?
Doch, den gibt es. Also wir haben auch in der Teil der Gründungsgeschichte auch erlebt, dass es eine Gruppe gab von Christen aus Ägypten, die waren sehr erfahren da drin, die frohe Botschaft Muslimen zu bringen und das international zu tun. Und die hatten eigentlich gebetet, die hatten eigentlich auf dem Herz in Libanon zu gehen und dort in die Mission zu gehen, in den Einsatz zu gehen. Und die beten und kriegen gesagt, nee, ihr sollt nach Deutschland gehen. Ich sage, was sollen wir in Deutschland? Die haben das aber im Gebet gehört und haben dann die Frage gestellt. Es hat sich dann später offenbart, warum die nach Deutschland gehen sollen. Und die haben gesagt, das ist ja gar kein muslimisches Land. Ja, wir wissen es heute, weil die wurden entsendet, um zu helfen, zu übersetzen. Also in das Arabische auch in Einsätzen. Und auch wir hatten die auch dabei. Und dann merkt man, wie der Herr führt. Und ja, das tun sie, das ist auch gut und wichtig, da ist auch viel natürlich Erfahrung da. Wir stellen auf der anderen Seite auch fest, dass es dort auch viel Schmerz gibt. Und dieser Schmerz kann auch dazu führen, dass die Menschen sich nicht mehr im rechten Maße so ausstrecken können und Muslime lieben können, weil es einfach zu viel Altlasten gibt und zu viel Verwundungen. Mhm. Das sehen wir dann, das schauen wir uns dann an. Wir merken aber auch ganz klar, dass die Menschen, die wir einladen, dass die nach Deutschland kommen, sich auch wünschen, dass deutsche Christen Position beziehen und ihre Position einnehmen und sagen, das sind wir, das sind unsere Glaubensinhalte, das ist unser Gott und so ist er auch für dich da. Und sie nehmen das in Anspruch. Sie haben das erste Mal die Situation, dass sie sich in Freiheit ausstrecken können. Ich sage auf den Veranstaltungen oft zu den Menschen, Leute, ihr habt jetzt die Chance, in diesem freien Deutschland euch nach Gott so auszustrecken, wie er euch begegnen will. Nutzt die. Wir wissen nicht, wie lange ihr die habt. Und sie machen das. Schauen Sie, wir haben einen Büchertisch, wo wir Bibeln nachher ausgeben. Wir sagen, wenn ihr mehr von dieser Botschaft lesen wollt, hier ist ein Geschenk, nehmt euch eine Bibel mit, das dürft ihr gerne. Oft ist es so, dass sie uns den Büchertisch leer fegen. Aber das Interessante ist, wir haben eben Neue Testamente, da steht es vorne auf dem Deckblatt. Und dann haben wir welche, da steht es nicht drauf. Und das ist bewusst so gemacht, dass wenn jemand unter Druck ist oder da auch Repressalien im Flüchtlingsheim oder wo auch immer von außen bekommt, dass er so ein neutrales Buch in der Hand hat, wo das nicht erkennbar ist. Wissen Sie was? Die nehmen genau die Bibel, wo es außen drauf steht. Warum? Weil es ist ihre freie Entscheidung. Sie wollen sich nicht mehr verstecken und sie wollen diese Freiheit, sich nach Gott auszustrecken, auch in Anspruch nehmen. Ja, weil das in der Masse das erste Mal ist, dass sie überhaupt die Chance dazu haben. Die wurden in ihren Ländern nicht gefragt, was sie werden wollen.
089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung Migranten eine Heimat geben. Fragen können Sie gerne stellen an Andreas Sauter, der Gründer, Mitgründer ist von der Initiative Elia 21. Herr Sauter, wir stellen immer wieder fest, eben, dass da Muslime sich jetzt in Deutschland auch verstärkt für das Christentum interessieren, aber nicht nur hier bei uns, sondern auch in ihren Heimatländern, wo sie ja viel massiver unter Druck sind. Aber auch bei uns ist das ja nicht ganz so ohne. Also es gibt ja durchaus auch Fälle von Konvertiten, die Christen geworden sind, die in Deutschland unter Personenschutz stehen, einfach weil der Arm derjenigen ihrer Familien doch weiter reicht.
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ein großer Schmerz. Wir selber haben auch in unserer Nähe Fälle, wo wir das erleben mussten. Das ist sehr schmerzhaft. Und wir stellen also fest, dass wir in Deutschland nicht in der Lage sind, diese Religionsfreiheit wirklich zu schützen. Das ist natürlich auch denkbar schwierig, da machen wir uns nichts vor. Das sind einzelne Menschen und Individuen, die leben in dieser Gesellschaft. Wir können nicht jedem Personenschützer zur Seite stellen. Aber es ist tatsächlich so, dass es das gibt und dass das eine Gefahr ist. Ist ja auch Teil der islamischen Vorstellung, dass eben Menschen, die dort dann einen anderen Gott annehmen, dass die bedroht werden. Und das schmerzt uns sehr. Das ist aber auch natürlich in der Umsetzung denkbar schwierig. Ja, und wir haben das Thema natürlich in den Unterkünften, vor allem, weil da dann Menschen, Menschen, die christlichen Glauben haben oder angenommen haben, in der Minderheit sind. Und das war schon immer ein Thema, da hat ja auch Open Doors sich mit beschäftigt und hat entsprechende Studien und Zahlen vorgelegt, um die Bundesregierung dort zu bewegen, Lösungen herbeizuführen. Für uns, wir haben dann festgestellt, irgendwann als Elia 21, wie gesagt, ist eine Berufung, die auf Deutschland liegt. Wir sind gerufen als Leib Christi, auf die Menschen zuzugehen, uns auszugießen, Licht zu sein. Aber es geht letztendlich, das ist jetzt für uns was so ungefähr ein Jahr alt ist, es geht dem Vater im Himmel um Muslime. Also es war natürlich am Anfang starken Bezug auf die Flüchtlinge, Menschen, die nach Deutschland kommen. Er hat das erweitert in Elia 21 hinzu, bringt meine Liebe den Muslimen in Deutschland und Europa. Und so hat sich unser Apostolat erweitert. Und da reden wir aber auch über Menschen, die vielleicht so in zweiter, dritter Generation schon in Deutschland sind, die nie Kontakt hatten und unerreicht sind mit dieser Botschaft. Und Wir merken das jetzt auch in unserer Gesellschaft, dass da viele Menschen sich, ja, diese Themen sie berührt, also die Islamisierung, die Frage Hagia Sophia Umbenennung, das als Bedrohung auch sehen unseres Deutschlands und unseres Europas. Und wir sagen, schaut, wie Jesus auf diese Situation schaut. Ja, schaut, was er uns mitgibt, was er uns sagt. Liebt die Menschen und er hat einen Heilsplan, der das verändern und verwandeln wird. Also das Licht, das muss die Dunkelheit nicht fürchten. Und das ist auch was, was wir jetzt so ein bisschen hinausrufen wollen in diese Gesellschaft, in dieses Deutschland hinein. Und da ist jeder gerufen und da kann auch jeder seinen Beitrag leisten. Und das ist was, was ja unmittelbar mit Lebenshilfe zu tun hat. Zum einen für den Empfänger dieser Liebe, aber auch für den, der sie aussendet.
Haben Sie eigentlich manchmal die Befürchtung, Herr Sauter, dass die Leute, die zu Ihnen kommen und dann interessiert sind am Christentum, vielleicht auch einfach hoffen, dass es mit der Aufenthaltsgenehmigung einfacher ist, wenn man sagt, man ist Christ und man wird in der Heimat verfolgt?
Ja, wir wurden immer wieder mit dieser Frage konfrontiert und unsere Antwort ist, schauen Sie, selbst wenn jemand zu uns kommt, wir laden ihn ein und er kommt mit diesen falschen Voraussetzungen zu uns, dann wissen wir, dass er jetzt gerade das Evangelium hört. Und wir glauben an die Kraft von Gottes Wort und wir wissen, dass diese Botschaft ihn verändern wird. Also auch wenn er mit falschen Motiven kommt, wird er anders nach Hause fahren, wie er gekommen ist. Also wir vertrauen da auf den Herrn und es ist mit Sicherheit so, dass es das gibt. Wir können das aber auch nicht ausschließen. Wir wollen es aber auch nicht verwenden, um das nicht zu tun, was unser Auftrag ist.
Auf die lange Sicht unterscheidet man dann wahrscheinlich, worum es wirklich geht. Gucken wir mal auf die andere Seite sozusagen, die Kirche in Deutschland. Wenn Sie jetzt Menschen haben, die eben da aufbrechen, die sich für den Glauben interessieren und dann sagt man, okay, wo geht's weiter? Heimat geben bedeutet ja auch geistlich Heimat gehen. Als Christen sind wir auch immer in Gemeinschaft unterwegs. Können die Leute, die da kommen, dann einfach auch zum Beispiel in eine normale Kirchengemeinde gehen oder geht das in aller Regel nicht wirklich gut?
Also zunächst, wir haben da ganz tolle Beispiele, auch in Österreich. Wir haben ja dann auch Einsätze in Österreich gemacht, wunderbare Veranstaltungen. Und also die Antwort ist, es geht. Wir, wenn wir draußen sind mit unserem Team und so eine Veranstaltung machen mit Pfarrgemeinden oder anderen Gebetsgruppen oder wer auch immer mitmacht, dann befähigen wir die auch, wie geht es möglich, einfach die Menschen nachher nach so einer Veranstaltung abzuholen, sie weiterzuführen. Da haben wir wunderbare Sachen etabliert, die ein Minimum an Aufwand bedeuten für die Beteiligten. Und da entstehen natürlich Gruppen und Gemeinschaften und die werden dann auch in diesem Weg der Nacharbeit, den wir da gemeinsam beschreiten, werden diese Gruppen auch reifer und können dann wunderbar andocken an bestehende Gottesdienste. Und da gibt es auch wunderbare Sachen von Misio, die dann den Gottesdienst auch übersetzt haben in die Sprachen. Und das können wir dann mitbringen und das können wir dann mit an die Hand geben. Und das ist alles gut und möglich. Und da durften wir aber auch ein bisschen Weg beschreiten und dann natürlich lernen. Nicht? Und unser Ziel war immer zu sagen, lass uns erstmal auf die Menschen zugehen, lass uns erstmal ausgießen, lass uns erstmal die Menschen lieben und dann werden wir schon Schritt für Schritt weitergehen und wir werden uns weiterentwickeln, aber wir wollen nicht verkünden. Ja, mit dem Argument, ja, die Nacharbeit steht nicht oder der Bibelkreis oder das ist nur nicht super hochglanzplatinierte Lösung, wie es dann weitergeht. Also wir haben gesagt, es soll keine Brandmauer sein, die uns verhindert und auch nicht die Pfarreien oder die Gemeinden, sondern lass uns tun, lass uns auf die Menschen zugehen und dann machen wir das Beste draus in dem Wissen drum, dass der Prozess der Herr gestaltet. Er macht es, nicht wir. Es ist nicht unsere Kraft. Wir sind nur Fischer, wir sind nur im Gehorsam, wir werfen nur das Netz aus. Aber er macht die Netze voll, er führt die Menschen auch weiter. Er zieht sie zu sich. Also immer in dem Wissen darum, dass er es ist, der das gestaltet und der die Menschen zieht. Und selbst wenn wir mal was nicht gut machen, ja, ist kein Problem, Jesus weiß es schon. Und er wird die Menschen weiterführen und er wird sie an die richtige Stelle führen und er wird sie auf richtige Art und Weise berühren.
Und umgekehrt für die Gemeinden, was bedeutet es, wenn so ein Abend veranstaltet wird für die Kirchengemeinde?
Ja, wir brauchen immer ein paar Leute, die mitmachen. Also, und wir sind jetzt inzwischen so gut aufgestellt, dass wir im Grunde genommen Infrastruktur brauchen. Also wir fragen dann einfach nach Räumen. Wir brauchen ein paar Räume, Veranstaltungsräume, die wir nutzen dürfen. Dann brauchen wir so vielleicht 10 Leute, die sagen, wir machen da mit. Wir nehmen das mit in die Hand. Wir haben das ganze Know-how, wie man sowas veranstaltet, online gestellt. Das nennt sich Starterpaket, ist auf unserer Homepage. Das kann man runterladen, durchlesen. Da habe ich eigentlich alle Informationen, die ich brauche, um sowas durchzuführen. Es ist denkbar einfach. Im Grunde genommen sind es ja nur 2 Tage. Einen Tag, wo man einlädt, zweiten Tag führt man durch. Und das ganze Know-how, wie gesagt, ist online verfügbar. Deshalb gibt es ja Gemeinden, die sagen, ja wunderbar, wir brauchen euch nicht, wir machen es selber. Ihr müsst nicht kommen. Und das Schöne ist ja, dass die genau dasselbe erleben wie wir. Das heißt, es ist eben null von unserem Know-how abhängig, sondern es liegt und hängt am Tun, weil in dem Moment, wo man es tut, segnet es der Herr mit Gelingen. Und wir haben 41 Klöster jetzt, die für uns beten und uns im Gebet begleiten. Das ist natürlich ganz wichtig für uns, dass das Ganze vorbereitet und begleitet ist von Gebet. Das ist das Fundament von allem.
Wir haben eine Hörerin, die uns anonym anruft aus der Gegend zwischen Köln und Düsseldorf. Hallo, grüße Sie.
Ja, guten Tag, hier Wendorf. Ich habe doch nur meinen Namen gesagt. Ich wollte mich bedanken. Ich finde die Sendung sehr interessant. Und ich habe ein Buch gelesen über bekehrte Muslime, die darüber schreiben, also hochdifferenziert und ganz tief. Aber ich weiß leider den Titel nicht. Und dazu habe ich mal eine Frage jetzt rein. Also ich habe 3 Anmerkungen. Eine, wie ist der Gottesdienst, den Sie machen? Ist der katholisch oder ist der frei evangelikal? Also katholisch mit Eucharistie oder ist es eine ganz neue Form? Das ist die eine Frage. Die andere Frage wäre, welche Bibelübersetzung haben Sie? Und da wäre mein Vorschlag schon seit Jahren, dass man die Bibel in mehreren kleinen Bänden herstellt. Dass man nicht immer so ein dickes Buch mitschleppen muss, was klein gedruckt ist mit dünnem Papier, sondern ne, also Psalter, Mose und so Altes Testament und das Neue Testament zusammen. Ne. Das wäre mein Vorschlag, lässt sich leichter transportieren und lesen. Und dann noch das dritte zur Trinität habe ich eine Frage. Es gibt nämlich viele Muslime, die das ablehnen, den Glauben, oder die auf einmal nicht mehr mit können wegen der Trinität. Sie sagen, Gott in 3 Personen, das gibt es nicht. Das können die sich nicht vorstellen. Und dazu habe ich einen Vorschlag, was man denen sagen könnte. Es gibt ja in der Bibel auch Stellen, wo es heißt, ich und der Vater sind eins. Im Johannesevangelium zum Beispiel. Und dann könnte man denen so sagen, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht 3 Personen, sondern 3 Aspekte einer göttlichen Person. Wie ein Mensch zum Beispiel, der ist ein Mann, als Mann ist er Vater. Wenn er Kinder hat, als Mann ist er Sohn eines Vaters. Wenn er Kinder hat, ist er Vater. Und wenn er einen Beruf hat, zum Beispiel Lehrer, entspricht das dem Heiligen Geist, der jetzt ausstrahlt durch seine Tätigkeit. Ob man das denen so vielleicht nahebringen könnte, zu sagen, diese Trinität ist ein Gott mit 3 Aspekten. So, das wäre es ein Fragen.
Ja, gehen wir mal weiter. Genau.
Ja, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ich will kurz auf die Frage 1 beantworten. Zunächst ist diese, also wo finden die ihre Heimat, also was die Denomination betrifft, ist für uns insofern kein Thema, als es wichtig ist, dass sie überhaupt mal eine Heimat finden. Das heißt, die Nacharbeit und das Auffangen dieser Menschen finden immer in den Gemeinden statt, in denen auch die Veranstaltung stattfand. Das macht auch Sinn, weil es geht um Beziehung, es geht um Lieben, es geht um Dasein. Das heißt, wir als Elia 21 machen und helfen den Gemeinden auch immer genau da, wo die Veranstaltung da war. Das heißt, es kann eine katholische Pfarrgemeinde sein, es kann eine Freikirche sein, es kann eine FEG sein, wo auch immer wir im Einsatz sind. Zur Frage 2, Bibelübersetzung. Wir haben große Missionswerke, die uns helfen mit Spenden von Bibeln. Und die brauchen wir natürlich in den Sprachen, und ganz besonders gut sind immer bilinguale Sachen. Das heißt, wo auf einer Seite Deutsch ist und auf der anderen Seite dann die Fremdsprache. Wir haben sogar auch Einsätze gehabt in Kirchen, wo man nachher oder die Gemeinde nachher angeboten hat, Deutsch lernen mit der Bibel. Also die haben einen Deutschkurs gemacht mit Bibellese und haben da diese bilingualen Bibel verwendet. Ein ganz wunderbares Format, und die Leute haben das mit Freude angenommen. Die Übersetzung, da haben wir alle Übersetzung mit dabei, die es gibt. Und wir hängen aber massiv eigentlich daran, dass wir die nehmen, die gespendet werden. Ja, zur Trinität, ich darf da Danke sagen. Sie sind immer wieder dankbar für gute Inputs. Und das ist super. Vielen Dank für den Vorschlag. Den nehmen wir gerne mit.
Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, Kurt. Genau, man wünscht sich manchmal etwas, was sperrig ist, auf ein einfaches Bild zu bringen. So einfach ist es nicht, wenn es dann am Ende doch drei Personen sind. Aber ich habe noch ein schönes Bild gelernt, auch mal von den Kerzen, die drei verschiedene Kerzen sind, die eine Flamme bilden, wenn man sie zusammenhält.
Ja, ein schönes Bild ist ja auch von St. Patrick. Er hat den Glücksklee genommen, ne? Also, und das sind ja praktisch, wenn man sich den anschaut, das sind ja drei Blätter an einem Stängel. Und hat es dadurch erklärt und hat gesagt, okay, das ist Gott. Und er hat aber drei einzelne Blätter an diesem Stängel. Auch sehr schön, auch sehr einfach.
Ja, gut, vielen Dank für Ihren Anruf. Gucken wir nochmal vielleicht, was strahlen eigentlich solche, die Begegnung mit den Muslimen, mit dem Islam, das missionarische Aufbrechen, strahlt das auch in die Gemeinden selber dann hinein?
Ja, das ist das, was ich vorher mit den drei Pfeilern, die wir schon ganz am Anfang aufs Herz gelegt bekommen haben, erzählen will. Das ist dieses, der Herr heilt uns in Einheit. Und ja, das ist tatsächlich so. Also wir hatten früh auch Bischöfe in Deutschland, die Leute entsendet haben zur Veranstaltung von uns, um sich das anzuschauen und die hinterher gesagt haben, dieses Format wird uns neu evangelisieren. Und das ist tatsächlich das, was wir erleben. Also wir erleben eine massive Ausgießung vom Heiligen Geist. Wir erleben eine massive Erneuerung der Gemeinde mit einer Dynamik. Der Herr legt dann Segen rein und es erfrischt und erneuert die Gemeinde, aber auch uns über die Gemeinde hinweg. Ja, da entstehen also Verbindungen, ich habe es gerade erwähnt, wie Miteinander für Chemnitz. Das haben wir jetzt auch in anderen Städten, wo wir merken, da ist ein gemeinsamer Aufbruch da. Das ist ja so, dass wir feststellen, dass diese Pfarrgemeinden und Gemeinden und Freikirchen, was ist, die haben das längst auf dem Herz, auch die Verkündigung. Die haben das längst auf dem Herz, die lesen auch die Bibel, die wissen auch, was der Auftrag ist. Aber es hat bisher einfach auch an Unterstützung gefehlt und wie können wir es machen? Und da kommt dann Elia 21 und sagt, Leute, wir kommen, wir machen es mit euch. Wir haben da viel Know-how inzwischen und auch die vielen Menschen, die dann uns anrufen und sagen, könnt ihr nicht kommen? Wir wissen das längst, das liegt uns auf dem Herz. Und wir merken halt immer, dass diese Erfrischung, die Erneuerung im Heiligen Geist über die Denomination und Kirchen hinweg, das ist unsere Realität und das erfrischt uns auch, das stärkt unsere Seele, das gibt uns die Kraft und Motivation. Neben den vielen Wundern, wo wir natürlich einen wirklich lebendigen Christus erleben, einen lebendigen Jesus, der wirklich alles neu macht und verändert. Und das ist das, was unser Herz nährt.
Frau Buchter hat uns noch angerufen hier in der Sendung über Migranten eine Heimat geben bei Radio Horeb. Frau Buchter, guten Abend.
Ja, grüß Gott. Guten Tag. Ja, es ist ein Thema, was mich, also ich habe am Anfang schon Tränen in den Augen gehabt, weil das ist so rührend, ja. Und ich habe selber seit 5 Jahren Flüchtlinge aus Syrien in meinem Haus, also nicht in meinem Haus, sondern in einem Mehrfamilienhaus. Und da sind aber Christen. Und das älteste Mädchen ging vor 5 Jahren zur Kommunion. Und mein Gefühl sagte immer mir, schenke denen das vom Schönstadt, die Mutter Gottes von Schönstadt. Ich habe ja mehrere und da so ein großes, schönes, immer im Gefühl, also im Herzen das Gefühl, schenkt ihnen das. Und ich habe tatsächlich, also das stand kurz vor der Kommunionfeier und ich bin da runter und da habe ich gefragt, ob ihr das Bild möchtet. Und da haben die das im Wohnzimmer auf einen Ehrenplatz aufgehangen. Boah, ich war so gerührt. Ich habe so, mein Gott. Und das kleine Mädchen hat die Mutter Gottes, die Kinder haben die Mutter Gottes, das Jesuskind geküsst. Das war so einmalig. Ich habe den Rosenkränze geschenkt. Und dann habe ich gesagt, gut, also ich möchte auch was beitragen zur Erweiterung, dass sie auch von Pater Pio was wissen, von Fatima und von den Heiligen. Also so ein bisschen mehr auf den Weg helfen. Und dann habe ich ich abonniere eine Zeitung, Liebt einander. Das wird das Evangelisationszeitung. Ich glaube, das wird in Polen hergestellt. Also wenn man angibt, Liebt einander, das wird schon dann rauskommen. Und das gibt auch in Arabisch. Und dann habe ich sofort angerufen. Die haben mir mehrere Exemplare, auch so ältere hingeschickt. Und das sind wunderbare Berichte, auch so Bekehrungsberichte. Und die junge Frau, die sagt, ich habe gesehen am Balkon, die hat das einfach verschlungen. Ich habe gesagt, gib weiter. Und dann, wenn sie auch Probleme haben, dann kommen die zu mir. Die ist noch jung. Die sieht in mir die Mutter. Und weil ihre eigene Mutter ist in Damaskus, also da geht es da gut. Und die sieht in mir hier in Deutschland, also schon Familienangehörige. Und dann habe ich, wenn sie Probleme haben, so, ich habe gesagt, ihr müsst den Rosenkranz beten. Ich habe den, also ich ermutige sie auch so ein bisschen mehr für den Glauben zu tun. Die treffen sich und sind auch sehr friedlich und unheimlich nett, unheimlich gastfreundlich. Also ich kann nur Gutes berichten, wirklich. Ja, das ist mein Beispiel. Man kann ihr auch im Kleinen helfen. Ich bin jetzt alleine, ich muss noch arbeiten, aber so im Kleinen kann ich auch ich bete auch, ja, ich segne die. Auch Moslem, wie oft haben mich schon Moslem, wie beten sie für mich? Ich habe gesagt, woher wissen sie das? Ja, wir spüren das. Ist das nicht einmalig? Also ich bin manchmal sehr, sehr gerührt, was so Andersgläubige, wie sie auf uns kommen. Aber die spüren, die Seelen spürt, die Seele des anderen spürt, hier kann ich einen Segen bekommen.
Ja? Vielen Dank, Frau Buchter, dass Sie uns das erzählt haben. Ja, danke schön.
Dankeschön.
Ihnen weiterhin viel Segen für Ihr Wirken. Und dann kann ich noch kurz eine letzte Hörerin mit in die Sendung hineinnehmen, Frau Schäfer aus Koblenz. Hallo.
Hallo, ja, hier ist Magdalene Schäfer, ich grüße Sie. Ich habe eben zugehört, es war eine Hörerin, die sprach von einem Buch über Muslime, die also praktisch Christen geworden sind, und die konnte sich an dieses Buch nicht erinnern. Ich habe dieses Buch in Händen, und zwar, ich habe das also verschlungen, ist also hochinteressant. Das ist von Tom Doyle und Greg Webster. Träume und Visionen heißt das. Untertitel ist, wie Muslime heute Jesus erfahren. 23 wahre Geschichten. Also da wird wirklich, ich habe das gelesen, also das ist unglaublich faszinierend, wie die also mitten in der feindlichen, sag ich jetzt mal in dem Sinne für Christen ja, Atmosphäre ihren Glauben leben. Und also wie vorsichtig auch in Ägypten oder in Syrien, wie die also praktisch so vorsichtig sein müssen, dass sie nicht auffliegen, und wie sie zum Beispiel auch kleine Bibeln rüberschmuggeln. Also das ist so interessant. Das kann ich nur empfehlen zu lesen. Man kriegt einen anderen Blickwinkel auf Muslime. Und auch auf die Christen. Ja, praktisch, die sich zum Glauben wirklich bekennen und Jesus kennenlernen. Also der Herrgott hat Mittel und Wege, sich in Menschen zu verwirklichen und also auch sich zu erkennen zu geben. Also da steht man ganz sprachlos gegenüber.
Da ist man manchmal ganz erstaunt, wie das, was man da erfahren, noch erleben kann. Ich denke, Herr Sauter, das kennen Sie auch.
Ja, wir haben, was für uns auch immer sehr spannend ist, wir haben Kontakt zu einem Fernsehsender. Dieser Fernsehsender produziert christliche Medien auf Persisch und strahlt die von USA über Satellit in den Iran. Und mit jeder Sendung strahlt ja auch eine Telefonnummer aus. Das heißt, wenn sich dann dort jemand, eine Satellitenschüssel, was da verboten ist, dann aufstellt und dieses Fernsehen empfängt und die Sendung sieht, kann der, wenn er Zugang zum Telefon hat, dann eine Nummer wählen. Und da kommt er bei einem großen Team raus. Und dieses Team ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche verfügbar, um diese Fragen dieser Menschen zu beantworten. Und die haben momentan, ich habe jetzt vor 14 Tagen mit dem Leiter dieser Station gesprochen, die haben momentan so 600 Anrufe pro Tag und erleben natürlich und wissen, was in dem Land passiert, aber auch, was Jesus dort tut und wie er sich offenbart. Und deshalb haben wir da ein gutes Gefühl dafür. Und das ist ganz wunderbar. Ich danke für Ihren Anruf über dieses Buch. Ich will Ihnen nur sagen, das, was dort geschieht und wie das Evangelium jetzt zurückfließt, auch in diese Länder hinein, das wird natürlich massive Veränderungen bringen. Das erleben wir jetzt schon, wir wissen das. Ich habe jetzt vorgestern Nachricht gelesen, dass man schätzt, dass die Anzahl gläubiger Christen im Iran jetzt über 1 Million gestiegen ist. Das ist massiv. Und was das natürlich auch strategisch bedeutet, hätte ich jetzt gesagt, wenn ein Iran zu Christus findet, das wissen wir alle. Und deshalb leben wir natürlich auch in einer ganz spannenden Zeit. Und das bewegt uns einfach. Da ist unser Herzschlag drin. Und wir dürfen und freuen uns drauf, was der Herr im Weiteren damit tut.
Also da geschieht, wie gesagt, sehr viel mehr insgesamt, als wir uns vielleicht vorstellen können. Etwas, was wirklich etwas von unten, von der Wurzel her heilen und verändern kann. Vielen Dank, Herr Sauter. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Migranten eine Heimat geben war das Thema dieser Sendung, die es zum Nachhören gibt unter horep.org in der Mediathek von Radio Horep. Sie können Infos zur Sendung auch bekommen, auch den Kontakt zu Elia 21, wenn Sie bei horep.org ins Programm gehen von heute. Und dort neben der Sendung von heute gibt es das Infofeld. Da können Sie draufklicken und finden die Kontaktmöglichkeiten zu Elia 21. Falls Sie sich interessieren für die Jesusfilmabende oder sich überlegen, wie Sie sich einsetzen können, Beter werden gebraucht, Spender werden gebraucht und Leute, die mitmachen, werden gebraucht. Vielfältige Möglichkeiten, wenn Sie das für sich spüren. Sie können aber auch beim Hörerservice anrufen unter 08328 921 110. Der hat auch alle Infos. 08328 921 110. Danke fürs Zuhören. Dankeschön, Herr Sauter, fürs Kommen ins Studio, sagt Gabi Fröhlich.
Ein herzliches Vergelt's Gott, Frau Fröhlich, und auch an alle Hörer fürs Zuhören. Gottes Segen.